Bevor wir loslegen, möchte ich beten, weil ich wünsche mir, dass Gott sein Werk tut, weil ich kann es nicht. Und dass Gottes Herz, was er heute euch mitteilen will, dass das rüberkommt. Das ist wirklich mein innigster Wunsch. Und ich bin sein Werkzeug, aber das, was eigentlich geschehen soll in unseren Herzen, das kann nur Gott machen und dafür werde ich beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du das auch tust. Ja, dass du derjenige bist, der unsere Herzen wach macht, unsere Augen offen macht. Du bist derjenige, der das bewirkt, dass wir dein Wort aufnehmen können. Du bist derjenige, der Frucht bringt in unseren Herzen, der unsere Augen öffnet. Und ich möchte mich einfach zur Verfügung stellen heute Morgen und bete, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Dass jeder was mitnehmen kann, dass jeder ja das bekommt von dir, was du für ihn heute Morgen vorbereitet hast. Danke dafür, dass du das tun willst. Amen. Amen. So, dann fange ich mal an. Mein Thema ist, kommt aus einem Vers aus dem Alten Testament diesmal und ich bin mir sicher, dass ihr das schon vielfach auch irgendwo gehört oder gelesen habt. Das ist nämlich die Jahreslosung für 2017. Das ist ein kleiner Vers aus Hesekiel 36, Vers 26, aber ich habe natürlich den Kontext und die anderen Verse drumherum, die noch viel mehr zu sagen haben, dazu genommen. Aber ich möchte mal den Vers lesen und da steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich habe die Predigt, die Herztransplantation Gottes genannt. Also die Herztransplantation Gottes. Ich habe hier gerade erwähnt, dass das die Jahreslosung ist und ich habe ganz viele Bilder dazu gesehen, wo Künstler Bilder dazu gemalt haben, sind wirklich sehr schöne Bilder dabei. Müsst ihr mal im Internet gucken. Sehr, sehr schön. Und ich möchte, bevor ich richtig loslege, möchte ich euch mal die Verse vorlesen, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Das ist Hesekiel 36, habe ich ja schon gesagt, ab Vers 24 bis 27. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das sind die Verse, über die ich sprechen möchte. Und ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, wer überhaupt Hesekiel war und in welche Situation Gott diese Verse reingesprochen hat. Hesekiel war der Sohn eines einer Jerusalemer Priesterfamilie und als Babylon Jerusalem belagert hat und zerstört hat, haben die Babylonier unter dem König Nebukadnezar einige Männer von der Oberschicht unter anderem weggeführt nach Babylon und da war der Hesekiel dabei unter diesen Männern oder Menschen, vielleicht waren ja auch da Frauen dabei, weiß ich nicht, da war er dabei. Und er hat seine Berufung zum Propheten auch in Babylon erst erhalten. Das finde ich sehr interessant. Also er wurde in Babylon, in diesem fremden Land, zum Propheten von Gott berufen. Und Hesekiel hat mit vielen Bildern versucht, das Volk Gottes, die Botschaft Gottes zu übermitteln. Und dieses Volk Gottes befand sich ja jetzt in der Fremde. Und er hat sie immer wieder ermutigt, er hat sie aufgerufen, immer wieder zu ihnen geredet, wirklich an den Jahwe zu glauben, an den einen einzigen Gott zu glauben, keine Götzen anzubeten und hat immer wieder gesagt, wenn ihr das und das nicht macht, Gott wird wirklich ein Unheil über euch bringen, und hat versucht, sie wirklich auf den Weg zu bringen. Aber doch das Volk Israel ist wie jeher schon, das war ja schon, als die aus dem Land Ägypten rausziehen sollten, war das ja damals schon so, dass sie nie immer das gemacht haben, was die Leute gesagt haben, die Gott zu ihnen gesandt hat. Also das Volk Israel war immer störrisch und war nicht bereit zur Umkehr. Und so war das so, dass die Zeiten für das Volk Israel wirklich schlecht waren. Und Israel hat alles verloren, lebte dann im Exil. Und irgendwie war gar keine Hoffnung mehr da. Irgendwie hat der Hesekiel sich, glaube ich, gedacht, ich weiß gar nicht, was aus diesem Volk werden soll. Also da ist wirklich hoffnungsmals alles verloren. Es gibt keine Chance zur Veränderung. Ich habe wirklich alles versucht. Die bleiben störrisch, wie sie sind. Und es ist, weiß ich nicht, wie Gott da was Gott da machen will. Menschlich gesehen war das eine Katastrophe. Hoffnungslos, nichts zu machen, nichts hilft mehr, kein Zureden, keine Ermutigung, keine Ermahnung, nichts hat geholfen. Und in diese festgefahrene Situation redet Gott doch zu Hesekiel und redet diese Worte. Bevor ich da aber weitermache, möchte ich das auf uns so ein bisschen übertragen. Festgefahrene Situation, kennen wir sie in unserem Leben? Wer kennt sie nicht? Hand hoch. Dann werde ich dich nachher mal interviewen und dich zu jemandem vermitteln, wo du ein Buch drüber schreiben kannst. Festgefahrene Situation. Jeder von uns wird sie kennen. Lebensumstände, in denen wir stecken, in denen wir persönlich auch stecken, Charakterschwächen, an denen wir seit Jahren arbeiten oder leiden, wo wir manchmal einen Schritt nach vorne gehen, drei Schritte wieder zurück, wo es schwer fällt, Gewohnheiten zu ändern, wo Gott uns vielleicht oft ermutigt hat, wo wir oft gebetet haben, wo wir oft Gottes Zusagen und Verheißungen in Angriff genommen haben, aber wieder rückfällig geworden sind, wo sich aber nichts ändert, vielleicht seit Jahren. Und ich kenne das von meinem Leben selber. Es gibt Dinge, da arbeite ich, seit ich mich kenne. Da komme ich manchmal so kleine Schritte vorwärts und dann gehe ich wieder rückwärts. Und ja, also Kleinigkeiten ändern ist schon so schwer. Und manchmal resignieren wir dann ja dann. Ne? Sagen wir, das wird nichts mehr. Und ich glaube, ich lasse es ganz bleiben. Und dann kommt wieder so eine Situation, wo Gott uns ermutigt. Hesekiel macht diese Erfahrung, dass Gott aufruft zur Umkehr, zur Buße, das Volk umwirbt, aber das Volk störrisch bleibt und keine Veränderung eintritt. Vielleicht denkt auch Hesekiel, das bringt nichts mehr mit diesem Volk, da wächst kein Gras mehr, nichts zu machen, es wird alles zugrunde gehen. Und dann hört Hesekiel neue Worte, dann spricht Gott ganz neu zu ihm in diese Situation. Da wird deutlich, dass Gott sich ganz erneut auf den Weg macht, an seinem Volk zu handeln. Gegen jede menschliche Erwartung, weil Hesekiel muss ja gedacht haben, meine Güte, jetzt hat Gott sich so sehr bemüht, dieses Volk zu verändern. Wirklich, ich habe nichts dagegen, wenn er die alle kaputt macht. Ich meine, die waren ja sowieso schon alle fertig, weil die ja Jerusalem verlassen mussten, in der Fremde waren und mit so vielen Anfechtungen und Versuchen zu tun hatten, mit den fremden Göttern und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hesekiel gedacht hat, das wird überhaupt nichts mehr. Und Gott hat die Geduld schon längst aufgegeben. Aber nein, dann hört er diese Worte, wo deutlich wird, dass Gott sich wieder neu auf den Weg machen will, sich über dieses Volk erbarmen will. Gegen die Untreue, gegen den Götzendienst, gegen verschlossene Ohren und Augen will Gott neu handeln und will einen neuen Anfang machen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, hat mich das echt bewegt und habe gedacht, Gott, wie groß und wie barmherzig bist du? Wie viel groß ist dein Herz uns gegenüber? Nicht nur diesem Volk gegenüber in der Bibel, sondern mir gegenüber, uns allen gegenüber. Und wie bist du, dass du immer wieder es an uns probierst und immer wieder dich auf uns zubewegst und immer wieder es probierst, uns auf den Weg zu bringen. Wie groß bist du? Und das kenne ich aus unzähligen Situationen aus meinem Leben, wo ich da wirklich auf die Knie gehe und sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Warum gibst du mich nicht schon längst auf? Warum versuchst du es immer wieder? Aber so ist Gott. Gott ist unglaublich barmherzig, unglaublich gütig, unglaublich gnädig und zugleich unglaublich mächtig. Trotz unserer Ohnmacht an uns selber, dass wir oft versuchen, uns aus dem Sumpf zu ziehen und vielleicht versuchen manchmal selber irgendwie das in den Griff zu kriegen mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Sünden, mit unseren Dingen, wo wir nicht vorankommen. In diese Situation spricht Gott sein Ich will. Nicht du sollst, nicht mach doch mal, tu doch mal, sondern Gott spricht Ich will. Ich will es tun. Und das kommt in dieser Bibelstelle fünfmal. Fünfmal Ich will. Und ich will diese fünf Ich wills mit euch durchgehen und gucken, was Gott da genau gesagt hat. Erstens, Vers 24. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Als das Volk Israel in Ägypten war und unter der Sklaverei litt, hat Gott Mose beauftragt, dass er das Volk aus Ägypten rausführen soll und dass dieses Volk in ein Land gehen soll, was Gott schon vorbereitet hatte, nämlich nach Kanaan, und hat gesagt, ihr sollt in dieses Land ziehen, wo Milch und Honig fließt. Milch und Honig ist einfach ein Sinnbild für Überfluss, für Wohlergehen, für Schön, für Paradies. Also ne, da soll das Volk Gottes hin. Und sie sollten, weil die in diesem Land leben sollten, wo Gott auch unter ihnen sein sollte, sollten die einfach ein Beispiel für Gottes Güte, Barmherzigkeit, für seine Macht sein und sie sollten Gott unter den Völkern, unter den Nationen bekannt machen. Gott hatte wohlwollende Absichten mit seinem Volk, wie er sie auch mit uns hat. Er will unser Bestes. Und damals war das so, dass das Volk, was ich ja vorhin auch gesagt habe, schon nach kurzer Zeit, als die aus Ägypten rausgezogen sind, ungehorsam war. Die haben sich dann irgendwie, weil nicht alles schnell genug ging, haben sich goldene Kälber gebaut da und Götzen angebetet und was weiß ich. Also es ist diese Geschichte mit dem Volk Israel, das ist schon sehr, sehr interessant, wie die immer wieder in die Sünde fallen und wie Gott sich immer wieder zu ihnen stellt. Es ist wirklich lohnenswert, das zu lesen. Und auch diesmal sind die in der Gefangenschaft. Auch diesmal ist das Volk Israel in Babylon in der Gefangenschaft. Ich finde das interessant zu sehen, was Ungehorsam, was Sünde mit uns macht. Wenn wir das, was Gott uns eigentlich von uns möchte, wo Gott uns haben möchte, wenn wir dem keinen Raum geben, wenn wir immer unseren eigenen Weg gehen, wo das uns hinführt. Es führt uns in Gefangenschaft. Es führt uns in die Sklaverei. Es führt uns dorthin, wo andere über uns herrschen. Wo andere Mächte, wo andere Kräfte über uns herrschen wollen und herrschen. Und wenn wir diesen Vers lesen, ich will euch zurückbringen aus allen Ländern, von den Heidenvölkern und in euer Land bringen, dann verstehe ich das so, dass Gott uns aus diesem Ungehorsam weggegangen sein wieder zurückbringen will an sein Herz. Ja, wir können wie der verlorene Sohn einfach uns von Gott entfernen. Das muss gar nicht so gravierend sein wie jetzt, wie wir das gelesen haben in der Bibel, wie bei dem Volk Israel. Wir können uns tagtäglich mehrmals einfach von Gott entfernen, indem wir Dinge tun, die nicht in seinem Willen sind, wo wir sündigen, wo wir und uns selber sündigen, an anderen sündigen. Gegen Gott ist das ja sowieso Sünde. Und Gott möchte uns immer wieder zurückholen aus den Heidenvölkern, aus der Gottesferne, uns und immer dahin bringen, wo wir eigentlich sein sollen, in das Land, wo er uns haben will. Und zwar, das Land heißt seine Gegenwart, seine Nähe, die Beziehung in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Ort, wo Gott uns hinbringen will, immer wieder aus der Gefangenschaft, aus der Sünde. Und in dieser Beziehung zu Gott ist das Leben so, oder möchte Gott leben, dass wir so leben, wie er sich das vorstellt, in seinen Verheißungen, in seinen Zusagen, in dem, ja, dass er uns wirklich Gutes tun will, in guten und schlechten Zeiten. Das war das Erste, ich will. Er möchte uns an sein Herz ziehen, wenn wir von ihm weggegangen sind, woanders hin, zu den Heidenvölkern, zu den heidnischen Gedanken, zu den Götzen und so weiter. Das Zweite, ich will, kommt in Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Wasser der Reinigung wurde im Alten Testament dafür benutzt, wo Dinge verunreinigt wurden durch zeremonielle Handlungen. Und wir kennen das ja auch aus dem Neuen Testament, dass das Wasser einfach für Reinigung steht. Und Gott sagt zu dem Volk, ich will euch reinigen und ihr werdet rein sein von aller Unreinheit. Damit will er sagen, ich möchte euch reinigen von eurer Sünde, von euren Taten, von euren Gedanken, ja, die immer wieder abschweifen, sich entfernen von mir, sich ja von mir abwenden, die nicht in meinen Satzungen wandeln, von euren Unterlassungen, wo ihr die Dinge nicht tut, die ihr tun solltet, davon will ich euch reinigen. Und von all euren Götzen will ich euch frei machen, von den Götzen, von den Dingen, die Macht über uns gewonnen haben, von den Dingen, die wir nicht loslassen können oder wollen oft, weil sie uns lieb geworden sind und weil sie uns in uns irgendein Loch füllen, was eigentlich Gott füllen will. Götzen oder Süchte oder Gewohnheiten, die festgefahren sind, an denen wir immer festhalten und wo wir immer hin und her gerissen sind zwischen, ich will es eigentlich nicht haben, weil es mich innerlich aushöhlt und weil es mich kaputt macht. Ja, ich will es eigentlich nicht haben, aber auf der anderen Seite brauche ich es doch. Warum? Weil wir in uns etwas damit stillen wollen, was eigentlich nur Gott stillen kann. Und an diese Stelle, was Gott eigentlich in uns stillen will, haben wir unsere Süchte, unsere Gewohnheiten, unsere Götzen. Ja? Und wir wissen ganz genau, dass sie uns nicht gut tun und trotzdem halten wir sie fest und trotzdem merken wir immer wieder in diesem Spannungsfeld, dass wir hin und her gerissen sind und hin und her geworfen sind. Genau, davon möchte Gott uns reinigen. Billige, zerstörerische Ersatznahrung habe ich das genannt. Das Dritte, ich will, steht immer noch in Vers 26. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz rausnehmen und ein fleischernes Herz reinlegen. Das alte Herz in uns, was die Bibelstelle als steinernes Herz beschreibt, ist tot, ist schwach, fällt immer in alte Muster zurück. Es ist nicht mehr mit gutem Willen und Anstrengung auf den Weg zu bringen. Es ist hart geworden. Unsere Sünden, unsere Gewohnheiten, aber auch Sünden von anderen an uns, die haben das hart werden lassen. Enttäuschung vielleicht, die wir erlebt haben, Verbitterung, Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, daraus resultierender Rückzug, Abschottung, ich vertraue keinem mehr, ich erzähle niemandem mehr, wie es mir geht, weil das könnte ja gegen mich gewandt werden. Ich öffne niemandem mehr mein Herz, weil da bin ich verwundbar. All diese Dinge können unser Herz hart werden lassen. Ich habe mich gefragt, passieren solche Dinge auch unter denen, die Gott lieben, unter denen, die in einer Gemeinde sind, weil sie Gott lieben? Aber ja, auch da passieren sie. Auch wir enttäuschen und verletzen einander. Auch wir ziehen uns zurück, weil wir nicht bereit sind, vielleicht Dinge aufzudecken, weil wir nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen, weil wir Angst haben, neu verletzt zu werden, neu enttäuscht zu werden. Wir schotten uns ab und dann fangen wir an, uns um uns selber zu drehen. Habe ich mehrfach an mir selber erlebt, kenne ich mehrfach auch aus Gesprächen. Und ihr Lieben, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg. Ein sehr gefährlicher Weg. Und Gott möchte da uns was Neues schenken. Gott möchte es ändern. Er will uns ein neues Herz geben. Ein Herz, das alles andere ist als hart. Ein Herz, was mitfühlt, sensibel ist und verwundbar. Als ich neu bekehrt war, habe ich zu meiner damaligen Seelsorgerin gesagt, Birgit Ockerson war das, ich habe zu ihr gesagt, weißt du Birgit, ich möchte irgendwann mal dahin kommen, dass mich nichts mehr verletzen kann. Ich fand das ganz toll, weil ich dachte, ich kann mich an Gott halten und was Menschen sagen, das kann mich dann nicht mehr verletzen. Fand ich ganz toll, diese Idee. Und habe mich dann gewundert, dass sie so gar nicht so reagiert hat, wie ich das mir gewünscht habe, so nach dem Motto, boah, da hast du dir was Tolles vorgenommen. Und sie hat gesagt, Aische, ich hoffe nicht, dass es so kommt. Wir werden immer verwundbar sein. Es wird niemals so sein, solange wir hier auf der Erde sind, dass wir nicht verwundbar sind. Und wenn wir in Beziehung stehen, sind wir immer verwundbar. Wenn wir nicht verwundbar wären, dann wäre keine richtige Beziehung da. Sobald wir in der Beziehung sind, sind wir verwundbar. Mir passiert das oft, nicht hier im gemeindlichen Rahmen, aber woanders, dass ich mir überlege, wenn ich Menschen was erzähle, dass ich überlege, was erzählst du nicht, was könnte gegen dich verwendet werden. Und das halte ich zurück. Das merke ich, das halte ich zurück. Ich lasse es einfach so wertfrei stehen, weil das sind ja jetzt nicht meine Schwestern und Brüder im Glauben, mit denen ich da in Kontakt bin, wo ich dann vielleicht hingehen könnte und das regeln könnte. Manchmal ist das ja auch nicht so einfach mit anderen. Aber das ist das, dass wir, wenn wir in Beziehung sind, dass wir verbundbar sind. Und viele, die mich hier kennen und viele wissen das, dass mir Beziehungen wirklich sehr, sehr auf dem Herzen liegen. Und ich glaube auch, dass Gott uns als Gemeinde was Besonderes geschenkt hat. Und zwar, dass wir echt hier eine Willkommenskultur haben, wo Menschen reinkommen und sich wohlfühlen. Ich habe das so oft gehört, dass Leute sagen, wow, wenn man hier reinkommt, da fühlt man sich zu Hause. Und da wird mein Herz ganz groß immer, da freue ich mich total. Aber ich wünsche mir, dass es weitergeht. Dass es nicht nur Sonntagmorgen ist, sondern dass es einfach reingeht in den Alltag. Dass wir im Alltag in der Woche da weitermachen. Ich nehme mich da nicht raus. Das ist genauso eine Predigt auch für mich. Und dass wir dieses Wort, worüber ich noch nie eine Predigt gehört habe, wo der Paulus sagt, seid gastfreundlich, dass wir das mal ernst nehmen. Seid gastfreundlich. Genauso ernst nehmen, wie der Paulus auch sagt, dient einander oder dient mit euren Gaben. Dass wir das genauso ernst nehmen mit diesem, seid gastfreundlich. Das wünsche ich mir. Und ich habe mir in letzter Zeit ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Ich bin ja Türkin von Hause aus und ich müsste das ja gewohnt sein, dass ich jeden Tag das Haus voll habe. Und trotzdem halten mich Dinge davon ab, immer, dass jederzeit Leute zu uns kommen können. Was sind das für Dinge? Ja, was müsste ich denn machen, wenn ich Gäste einlade? Ich müsste toll kochen. Vorher müsste ich ja erstmal die Wohnung putzen und aufräumen. Und ich müsste viel einkaufen vorher und Menüplan erstellen und kochen und dieses und jenes und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, das hält mich davon ab. Ja, diese Arbeit, diese vermeintliche Arbeit, die ich dann vorher machen müsste. Und habe mir wirklich vorgenommen und habe das auch ein paar Mal umgesetzt, zu sagen, nee, Darum geht es nicht, dass man tolles Essen serviert, dass man eine blitzblanke Wohnung hat. Darum geht es nicht. Oder habt ihr das mal erlebt, dass ihr irgendwo hinkommt und euch mehr als über die Gemeinschaft, über das tolle Essen und über die geputzte Wohnung freut? Das glaube ich nicht. Ja? Man freut sich doch über die Gemeinschaft, über die Beziehung, über die Gespräche, die man hat. Und nicht über die blitzblank geputzte Wohnung und über das tolle Essen. Ich meine, über das tolle Essen freut man sich auch. Das ist bestimmt schön und schmeckt auch gut. Aber was Einfaches, was gut schmeckt, tut es auch. Ja? Irgendwie. Oder man lässt sich was mitbringen, ja? Wenn man Leute einlädt, sagt, weißt du was, ich mache das Essen, kannst du einen Kuchen mitbringen oder kannst du einen Salat mitbringen. Lass uns da wirklich unkompliziert werden, einfacher werden und lass uns das Wahre, das Wirkliche mehr ausleben. Das ist genauso auch für mich. Also ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich möchte uns kurz was vorlesen. Ich habe mir ein Buch gewünscht zu Weihnachten von Augustinus mit seinen Gebeten. Sehr, sehr schön. Und der hat mal was über Beziehung geschrieben. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Das wollte ich euch mal vorlesen. So stelle ich mir das vor. So lieb und so schön war es, miteinander zu reden und Gemeinschaft zu lachen und gemeinsam zu lachen. Sich gegenseitig freundlich und gefällig zu sein. Gemeinsam schöne Bücher zu lesen. Miteinander zu scherzen und sich Achtung zu schenken. Bisweilen auch verschiedene Meinungen zu sein, ganz ohne Hass. So wie man sich auch mit sich selber streiten mag. Und mit gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten die vielen Gemeinsamkeiten zu würzen. Einander zu lehren und voneinander zu lernen. Wenn einer fortgegangen war, sich nach ihm zu sehnen und ihn, wenn er wiederkam, mit Freude zu empfangen und so in mannigfacher Weise Liebe und Gegenliebe aus dem Herzen strömen zu lassen, durch Mund und Zunge und Auge und mit tausend freundlichsten Gesten, die Seelen in einer einzigen Glut zusammenzuschweißen und eines aus dem Vielen zu machen. Ich finde, das hat mich total angesprochen, das fand ich sehr schön. Ich glaube, dass wir mehr und mehr durch die ganzen sozialen Medien in Gefahr stehen, als Gesellschaft in eine Gesellschaft der Beziehungslosigkeit zu werden. Ja, ich habe letztens gehört von einer Freundin von mir, die hat gesagt, ihre Kinder laden gar keine Leute mehr ein, gar keine Jugendliche mehr ein, weil die treffen sich jetzt nur noch auf dem Smartphone. Da gibt's jetzt auch Hauspartys auf dem Smartphone, wusste ich noch gar nicht. Da trifft man sich und redet und lacht miteinander. Man trifft sich nicht mehr. Also das geht nur noch, ne? Über. Ich finde, wir sollten als Christen da echt einen Unterschied machen. Wir sollten in unserer Gemeinde, in unserem Leben einen Unterschied machen. Ihr seht, da könnte ich jetzt noch viel mehr drüber reden, aber das lasse ich jetzt mal bleiben. So, dann zurück. Das war jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, jetzt bin ich doch ein bisschen abgeschweift hier. Genau. Das alte Herz rausnehmen, ein fleischernes Herz geben. Gott möchte uns ein fleischernes Herz geben, was wirklich auch nach seinem Vorstellung, nach seinem Ratschluss schlägt und funktioniert. Und dann heißt es weiter in dem Vers, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Ein Geist, einen neuen Geist in unser Inneres legen will Gott. In all unserem Bemühen und Wollen, egal wie wir es versuchen, werden wir es alleine nicht schaffen. Immer wieder können wir mit dem Paulus sagen, der in Römer 7, Vers 18 gesagt hat, ich will es immer, das Wollen ist da, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das hat sogar der Paulus gesagt. Und ich merke, Das kann nur der Heilige Geist machen in meinem Leben. Das können wir nicht. Das kann nur der Heilige Geist machen. Und ich finde das super, dass in dieser Bibelstelle, dass Gott nicht gesagt hat, ich will euer Herz oder ein neues Herz reinlegen und dann guckt ihr mal, wie das jetzt so wird, sondern er gibt auch seinen Geist dazu. Und lass uns den Geist, den Gott uns geben will, als den Motor sehen, der das Herz zum Schlagen bringt, zum Funktionieren bringt. Seine Kraft in uns, die Gott in uns reinlegen will, damit das, was er möchte, auch Wirklichkeit wird. Sein viertes Ich will, dieses steinerne Herz rauszunehmen und ein fleischernes Herz reinzupflanzen, steht in dem Vers nochmal in Moment. Genau, in Vers 26, in dem zweiten Vers, genau, da will ich nochmal kurz ausgehen, das ist sein viertes Ich will. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und da habe ich so gedacht, dieses Herz rausnehmen, das ist wirklich wie so eine Herztransplantation, womit ich ja meine Predigt auch dem Namen gegeben habe. Und es ist deswegen nötig, weil Gott gemerkt hat, dass irgendwie an diesem alten Herzen nichts mehr zu machen ist. Es ist nicht mehr formbar, es ist nicht mehr irgendwie zu beeinflussen. Es ist einfach vollkommen dahin. Ja, es muss raus, es muss rausgeschnitten werden, da muss ein neues Herz rein. Es ist tot, es ist Stein, es ist totes Material. Und er gibt ein fleischernes Herz, ein Herz, was er wirklich so funktionieren lässt, wie ich schon gerade gesagt habe, wie er das möchte. Und unsere Schwachstelle ist doch immer, wenn Gott seine Gebote sagt, dass wir da immer wieder in so einen Krampf reinkommen, dass wir immer sagen, ich will ja, ich muss ja. Ja, das ist immer unsere Schwachstelle. Aber wenn Gott sagt, ich will das in euch machen, ich will das alte Herz rausnehmen und ein neues Herz reingeben und ich will meinen Geist in euch reinlegen, der das bewirkt, was ist das für eine Verheißung? Was ist das für eine Voraussetzung, wo wir uns einfach fallen lassen können und sagen können, Herr, hier bin ich, tu deinen Willen in mir. In Vers 27 sehen wir Gottes fünftes Ich will. Und da steht, und ich will meinen Geist, sagt Gott nochmal, noch ein zweites Mal, und ich will meinen Geist in euer Inneres legen und bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Wenn wir es könnten, würden wir selber Wunder tun. Wenn wir es könnten, würden wir für Kranke beten und sie würden gesund werden. Wenn wir es könnten, würden wir uns selber verändern und meinen Nächsten sofort mit dazu. Wenn wir es könnten, würden wir es machen. Könnten wir es machen. Aber wir können es nicht. Ja, wir können es nicht tun. Und deswegen dieses fünffache Ich will Gottes. Ja, ich will es tun, sagt Gott. Ich will es bewirken. Und in diesem Vers, und ich will es bewirken durch meinen Geist, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Satzung befolgt. Gott, der selber seinen eigenen Sohn geopfert hat, wie sollte er uns nicht alles schenken, sagt der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Gott, der selbst seinen eigenen Sohn geopfert hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Er wird uns alles schenken, was wir brauchen. Er wird das in uns tun, was wir selber nicht tun können. Und er wird Dinge vollbringen, an denen wir unser Leben lang vielleicht kämpfen, vielleicht hadern, vielleicht wo wir hart geworden sind. Er will es tun. In Jesus Christus sind alle Ich-Wills Gottes erfüllt. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an den Tod und an die Auferstehung Jesu glauben, sind wir auf der sicheren Seite. sind wir in dem Ich will Gottes mit drin. Durch die Vergebung unserer Sünden sind wir in der Lage, wenn ich den Punkt 1 betrachte, ja, dass Gott uns an sein Herz ziehen will. Durch die Vergebung unserer Sünden sind wir in der Lage, in Gottes Nähe zu sein. Nichts kann uns davon zurückhalten, Gott nah zu sein, seine Gemeinschaft zu haben. Weil jede Sünde hat Jesus am Kreuz getragen. Durch seinen Tod hat er uns reingewaschen. Ja, wo Gott sagt in diesem, ich will euch mit reinem Wasser besprengen und ihr sollt rein sein. Durch Jesus sind wir reingewaschen von aller Sünde, von aller Götzendienst. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist das Böse überwunden. Die Macht des Bösen, den wir manchmal Raum geben in uns, ist überwunden. Wir müssen das nicht mehr in uns und um uns halten. Wir können es loslassen und sagen, Jesus, du hast es überwunden. Ja, ich gehöre dir. Und wir können auch in die unsichtbare Welt hinausrufen. Ich bin ein Kind Gottes. Du hast keinen Platz und keinen Raum hier bei mir. Und ich schmeiß dich raus aus meinem Herzenshaus. Ja, das dürfen wir immer wieder machen. Durch das Kreuz haben wir eine neue Identität, ein neues Herz bekommen. Und Gott, das wage ich jetzt einfach zu sagen, hat sein Herz, Gottes Herz in Jesus Christus in uns reingepflanzt. Ja, wir sind sein Ebenbild. Das steht in der Bibel, dass wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind. Und er hat das, was ihn ausmacht, in unser Herz reingelegt, in Jesus. Durch Jesus Christus haben wir seinen Geist, der in uns all das bewirken möchte und will, was Gott in uns sehen will, durch uns machen will und durch uns seinen Namen verherrlichen will. Lass uns all diese Wahrheiten, auch gerade, was ich gerade gesagt habe, was Jesus einfach am Kreuz für uns bewirkt hat, gleich mitnehmen, wenn wir Abendmahl feiern. Deswegen habe ich Joachim gebeten, dass wir das die Abendmahlsfeier nach der Predigt machen, dass wir das mitnehmen, weil die Abendmahlsfeier ist ja ein Andenken daran, was Jesus für uns getan hat. Und manchmal denkt man nicht tief genug daran, was das bedeutet, dieses, ne, das Brot zu nehmen und so daran zu denken, dass er seinen Körper für uns hat kreuzigen lassen und sein Blut vergossen hat, dass er das alles für uns gemacht hat, für unsere Ohnmacht, für unsere Schwächen, für das, wo wir einfach selber nicht in der Lage dazu wären. Lasst uns das mitnehmen und daran denken und uns immer wieder in seine Hände begeben.